wenn ihr recht schnell dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bislang gehen immer die Tops und Flops des Wochenendes mit Bernd Schwickerer.
Ja, und mit einem Bernd Schwickerer, der sehr verstört darüber ist, dass du hier so lustig drauf bist. Ich finde, in diesen Zeiten ist nicht Zeit für Lachen, denn wir reden über den bayerisch-fränkischen Liederstreit von 2025 und der verhagelt mir wirklich den Spaß an den Playoffs, muss ich klar sagen.
Ich erkläre gleich, warum ich gelacht habe. Ich lache wegen was anderem, wegen einem brutalen Flachwitz, aber den erzähle ich dir später. Lass uns vielleicht auf das Thema kommen. Meinst du die Tormelodien, oder?
Ich meine die Tormelodien und das ist wirklich ein Thema, wie gesagt, es wird eine neue Bundesregierung gesucht, es gibt Kriege in der Welt, aber ich finde, das tritt alles in den Hintergrund. Wenn wir sehen, was da abgegangen ist, diese Woche zwischen Nürnberg und Ingolstadt. Beginnen wir in Ingolstadt. Der ERC schießt ein Tor gegen Nürnberg. Und was passiert? Es wird die vermeintlich Nürnberger Tormelodie eingespielt. Nämlich der Kan-Kan, wie die Profis sagen. Und zwei Tage später findet ein Spiel in Nürnberg statt. Und Nürnberg schießt ein Tor. Und was wird gespielt? Die Ingolstädter Tormusik. Und da hört für mich der Spaß auf, muss ich klar sagen.
Ja, muss vielleicht noch ein bisschen. Also erstens muss man sagen, dass die Nerven blank liegen, weil wir in den Playoffs sind. Ja, und also wir können jetzt, glaube ich, da uns auch vielleicht so ein bisschen drüber lustig machen. Aber
also alle können sich drüber lustig machen. Willst du mich verarschen oder was?
Zum Hintergrund muss ich sagen, der Pantherholiker schreibt hier Taskforce Kleeblattl, der Podcast zum ERC Ingolstadt. Also den Kan-Kan. Ja, den Kan-Kan kennt man ja, den Kan-Kan. Den haben die Ingolstädter auch schon mal als Tormelodie gehabt und bis in die 2000er wurde dann eingestellt. Und es gab eine Fanumfrage oder soll eine Fanumfrage gegeben, habe ich zitiere jetzt im Pantherholiker, vor der Saison, dass zu besonderen Spielen bei besonderen Toren dieser Kan-Kan wieder eingesetzt wird. Nämlich der Kompromiss ist beim fünften Treffer eines ERC-Spiels. Und das war ja genau dann das 5:4 eben dann in der Verlängerung. Und dann kam eben die...
Wie das sein muss, wenn man aus der Stadt kommt, wo die Heimmannschaft 5 Tore schießt. Egal, erzähl weiter.
Und das war dann eben die Nürnberger Tormelodie und die Nürnberger haben dann nicht nur die Tormelodie von Ingolstadt gespielt, sondern mit diesem legendären Torschrei von Kultkommentator Hans Fischer noch mit dazu. Also es geht dann schon noch einen Schritt weiter, ja.
Und ja, also okay, also wenn ich die Infos von Anfang an gehabt hätte, würde ich natürlich ganz anders reagieren. Aber spinnst du eigentlich? Also es gibt wirklich wahrlich andere Probleme in dieser Serie. Irgendwelche Checks vor die Köpfe und sonstige Geschichten und Schiedsrichterkontroversen. Und jetzt wird so getan, als sei hier eine Staatskrise, weil hier eine Tormelodie gespielt wird. Also. Aber ich finde es herrlich. Wir können drüber reden, wir können drüber lachen. Die Leute fühlen sich wahrscheinlich jetzt auf den Schiff getreten, dass wir drüber lachen. Wunderbar.
Die Playoffs werden einfach auf allen Ebenen ausgetragen. Natürlich auf dem Eis, manchmal auch mit Schläger und Puck, also klassisches Eishockey, öfter aber eigentlich mit den Checks. Dann auf Pressekonferenzen von den Trainern, ja, bei Interviews nach dem Spiel und natürlich dann auch zwischen den Fanlagern. Und da sind die DJs jetzt auch auf einmal dabei. Die DJs mittendrin in den Playoffs.
Die Frage ist, wann reagiert Wikipedia mit einem eigenen Artikel zum Beispiel fränkischen Liederstreit von 2025.
Und
erwarte ich jetzt.
Ich habe übrigens deswegen gelacht, weil mir dieser, kennst du diesen scheiß Sparwitz? Wie heißt ein Franzose in Sandalen?
Nee.
Philipp von Opp. Es wird scheiß. Und bei Tops und Flops bin ich leider da drauf gegangen. Ja, also,
okay, ich würde gerne mal für einen Tag in deinem Gehirn wohnen, da ist bestimmt einiges los.
Philipp von Opp, finde ich super. Egal. Die Tops und Flops des Eishockey-Wochenendes. Und der große Top ist natürlich die bisschen Hockey-Fankurve. Erstens sind jetzt übers Wochenende bei Steady Tobias, Marcel, Theo und Nico mit dazu gekommen. Herzlich willkommen, viel Spaß bei den 10 Minuten Eishockey, die werdet ihr gleich hören, am Montag ein bisschen länger sind als 10 Minuten, ja, mit unseren Tops und Flops, aber Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag ebenfalls 10 Minuten Eishockey und dann natürlich die Best of 7 und unsere drei Gedanken zu den Playoffs, also fast täglich auch Texte und da muss man natürlich sagen, Crowdfunding abgeliefert, oder die Bissl Hockey Fankurve? Startnext.
Krank ist das. Ja. Also, wir haben ja in den letzten Jahren schon immer so gemacht, dass wir bei der Weltmeisterschaft der Herren nochmal richtig hochfahren. Aber weil wir natürlich auch dann vor Ort sind und viel mehr machen müssen, haben wir gesagt, das müssen wir nochmal extra irgendwie finanziert bekommen. Waren uns am Anfang nicht ganz sicher, sind da Leute bei, die Lust haben, nochmal Geld zu bezahlen? Und ja, da sind Leute bei. 2 Jahre in Folge hat es schon geklappt und dieses Jahr geht es ja komplett durch die Decke. Also wir sind jetzt irgendwie noch Wochen vor der WM. Das ganze Crowdfunding läuft gerade mal ein paar Tage und wir sind fast schon an der ersten Stufe. Also vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
Genau. Fettes Merci an alle, die schon unterstützt haben. startnext.com/WM-2025, unser Crowdfunding zum WM-Podcast und insgesamt einfach zur WM-Berichterstattung, muss man mittlerweile sagen, ja. Weil wenn das so weitergeht, dann gibt es natürlich weitere Stufen im Crowdfunding. Dann machen wir Podcasts, aber schreiben auch Texte, machen vielleicht drei Gedanken nach den Deutschlandspielen. Haben uns schon ein paar Sachen überlegt. Da informieren wir euch aber rechtzeitig darüber, wenn eben vielleicht die nächste Stufe dann erreicht ist. Aber im Schnitt über 20 € pro TeilnehmerIn ist halt schon richtig krass. Vielen Dank dafür. Andererseits muss ich auch sagen, ist es vielleicht einfach dann auch die letzten Jahre richtig gewesen, diesen Podcast zu machen, auch so ausführlich zu machen. Ja. Die Leute, die ihn schon gehört haben, ich meine, ich habe ja die Statistiken teilweise, sind einfach Leute dabei, die sind von Anfang an, also jedes Projekt, das wir da hatten, mal abgesehen von jetzt diesem Podcast, der sowieso läuft, aber jedes Projekt dann unterstützt haben, 4-5 Mal, und das ist einfach cool, dass die Leute dann auch wieder zurückkommen und sagen, okay, das honoriere ich im wahrsten Sinne des Wortes, was ihr da die letzten Jahre so gemacht habt. Also startnext.com/WM-2025, weil ich muss auch sagen, der bisschen Hockey-Fankurve, die das unterstützen, ist es egal. Aber ich finde wiederum, wenn dann 150 Leute einen Podcast crowdfunden, der von mehreren tausend gehört hat, wird der, also wer diesen WM-Podcast dann hört, darf gerne sich auch beteiligen, auch wenn das Crowdfunding dann schon erfolgreich war, sagen wir mal so.
Absolut, so ist es. So, dann kommen wir mal zu den Tops und Flops des Wochenendes. Größter Top ist natürlich erstmal Patrick Hager. Nicht, dass München über 2 Spiele überragend gespielt hätte, aber Patrick Hager hat gepunktet und ist damit jetzt der ewige Topscorer in den Playoffs der deutschen Eishockey-Liga. Und da ist mir immer wieder aufgefallen, als ich das am Freitag gehört habe, wie wenig präsent doch irgendwie diese Rekorde sind. Also klar kann man es nicht damit vergleichen mit jetzt Gretzky, 894 Tore und Ovechkin ist kurz davor, das einzuholen. Klar ist die DEL auch noch nicht so alt, aber diese Rekorde sind ja wieso überhaupt nicht präsent. Also ich hatte überhaupt null auf dem Schirm, dass jetzt irgendwie ein Rekord fallen könnte. Aber er ist gefallen, wie gesagt, Patrick Hager ist der beste Playoff-Scorer der DEL-Geschichte.
Bei Markus Statistiken hat er auch schon 92 Punkte. Ich weiß
ja, nicht. Das habe ich nämlich auch gerade vor mir, weil ich hatte mir gedacht, er sei gleich gezogen, aber hier sind schon 92 Punkte.
Ne? Ich hätte auch gesagt, also Glückwunsch an Patrick Hager, zeigt dann auch, dass er bei guten Teams gespielt hat und lang in den Playoffs immer dabei war und gut gescored hat. Ja, also wenn man halt da so Namen wie Hager, Reimer, Gugula, Rankel, Bullard kommt dann auf der 5. Ja, das sind natürlich schon Spieler, die lange, lange erfolgreich in der DL gespielt haben. Ich sag mal trotzdem, hätte gesagt, ist er überhaupt Rekordscorer? Schon? Ja, weil für mich ist immer, du musst halt einen Punkt mehr haben oder ein Tor mehr schießen. Das sagst du auch nicht, wenn Ovechkin 894 Tore geschossen hat, auch wenn das vielleicht weniger Spiel macht als Wayne Gretzky, er ist Rekordtorschütze. Also Rekordtorschütze.
Doch, er ist dann schon Rekordtorschütze,
ja, nur halt ein Geteilter. Ja, okay. Genau. Also den Rekord hat man, wenn man vorbei ist oder also schneller ist oder mehr Punkte hat oder sonst was. Egal, auf jeden Fall, Patrick Hager wird ein Pünktchen, wird er wahrscheinlich noch machen, denke ich, in den Playoffs. Dann ist er,
denke ich auch. Und da kommen wir direkt zum Flop, weil das spielt nämlich in derselben Serie, Mannheim-München am Freitag. Da darfst du jetzt mal ein bisschen ranten.
Also ich hatte schon ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, vor dem vierten Spiel, dass sich da jemand ernsthaft wehtut. Das vierte Spiel war...
Falls Sturm gespielt wird, oder was? Nee, Entschuldigung.
Na, jetzt sind wir wirklich, bei Verletzungsgefahr in dem Fall. Also ja. Das Spiel 3 war da einfach, also deutlicher Rückstand und hinten raus für Mannheim. Und dann wurde halt von beiden Seiten, vor allem in dem Fall von der Mannheimer Seite, ja eigentlich nur noch gehackt. Ja? Also Checks von hinten, Crosschecks, Schläge ins Gesicht, bei jeder Möglichkeit. Das ist halt einfach dann so typisch Playoffs. Ja, im dritten Drittel, wir haben das Spiel verloren, jetzt zeigen wir ihnen, dass wir noch da sind. Hat vielleicht sogar eine Wirkung gezeigt dann in Richtung Spiel 4, aber dann immer hinterhergehen und immer nochmal eine umchecken. Und der andere muss dann immer schauen, dass er halt wirklich nicht eine richtig abkriegt und sich richtig wehtut. Und deswegen ist die Frage oft in den Playoffs... nicht, wer spielt besser Eishockey, sondern wer kann dem anderen besser Angst machen. Und das nervt mich einfach. Ja. Und dann auch danach die Pressekonferenz, Don Jackson und Dallas Eakins, die dann irgendwie innerhalb von einer Minute das Ganze irgendwie abhandeln. Und das gehört halt auch bei aller Rivalität. Und wenn du auch angepisst bist, dass du verloren hast und wenn du angepisst bist, dass vielleicht der Gegner ein bisschen härter zur Sache geht, das gehört einfach dazu, dass danach noch zumindest ein Statement zum Spiel kommt. Und das ist einfach auch Teil des Jobs. Genauso wie es Teil des Jobs ist, auf seinen Gegenspieler aufzupassen.
Richtig, und es ist auch Teil der Fans, finde ich, ihre Mannschaft zu unterstützen, auch gerne den Gegner anzupöbeln, zu beleidigen, alles cool, aber Münzen aufs Eis, immer wieder soweit. Also mal ganz ehrlich, das ist auch wirklich gefährlich, weil vielleicht wird dann nicht jede Münze gesehen, wenn da einer drauf ausrutscht. Also das verstehe ich überhaupt nicht. Andererseits, wie ich es ja schon bei Blue Sky gegaggt habe, dass Mannheimer Fans mit Geld um sich schmeißen, finde ich vom Identifikationsfaktor mit dem eigenen Management schon sehr hoch, muss ich schon sagen.
Sollen wir vielleicht auf die sportlichen Tops dann trotzdem mal schauen?
Das machen wir.
du hast ja in den drei Gedanken zum Playoff-Tag auch die deutschen Goalies schon erwähnt. Also ich glaube, das muss man schon noch rausstreichen. Bugel, Stettmar, Hungerecker, Tiefensee jetzt vor allem dann jetzt in den Sonntagsspielen. Ne? Also Tiefensee mit dem Shutout, Hungerecker, der ja jetzt mit Heljanko und jetzt zusätzlich auch noch mit Williams es aufnimmt. Stettmar, Bugel, alle so, also nicht alle U23, aber maximal Mitte 20. Also vier junge deutsche Torhüter, die da wirklich richtig rausstechen. Und muss man wirklich sagen, Matthias Niederberger ist ja aktuell verletzt. Das wäre so vom Namen her der größte von denen, die noch dabei sind. Aber es sind halt jetzt die Jüngeren, die richtig rocken.
Und natürlich auch auffällig, dass keiner von denen als ganz klare Nummer 1 in die Saison gegangen ist. Ne? Bei Bugel wusste man es nicht. Stettmar war sogar die Nummer 2. Hungerecker auch eher, würde ich sagen, die Nummer 2. Gut, bei Tiefensee, der war schon so eine 1A, aber natürlich dann mit Brückmann so eine 1B-Lösung. Also das sind auch wirklich Leute, die sich ihre Position im Laufe der Saison auch sehr erarbeitet haben und jetzt das absolut bestätigen. Also da kommt aufs deutsche Eishockey auf jeden Fall keine Goalie-Delle zu, sage ich mal.
Apropos jünger Spieler, auch ein weiteres Top. Marco Münzenberger, also Köln spielt ja erst heute das vierte Spiel, aber in Spiel 3 war der Matchwinner, macht 2 Tore bei 6 Wechseln und in 2 Minuten 54 ja. Einsatzzeit. Also möglicherweise die effizienteste Playoff-Leistung seit es Playoffs gibt in Deutschland. Aber also da, bei 6 Wechseln 2 Tore zu schießen, Hut ab. Und auch noch den Game-Winner. Ja.
Genau, und ich fand auch gut, was Cariallo nach dem Spiel gesagt hat. Der ist halt auch angesprochen worden auf Münzenberger. Und er hat dann irgendwie gesagt, naja, ehrlich gesagt hat er den vor der Saison nicht eingeplant. Also da fand ich ziemlich gut und ehrlich, dass er das so gesagt hat. Und dann hätte der aber so gut trainiert und hätte an seinem Skating so sehr gearbeitet und der sei total überrascht davon, oder das heißt überrascht, aber er hat sehr gelobt, wie weit der schon in seinem Alter ist, wenn es um so Themen geht wie Spiellesen, Spielsituationen erkennen und sowas. Und deswegen hätte er sich seinen Job jetzt absolut verdient. Klar, das kann man auf der Gegenseite natürlich sagen, naja, was ist das für ein Job, wenn er nur 3 Minuten spielt, aber wenn er in diesen 3 Minuten 2 Tore schießt, alles gut.
Ja, vor allem ist dann, kommt er bei ihm noch dazu, sehr groß, ne, kräftig, dann vorm Tor Abfälscher oder da einfach zu screenen, vielleicht dann auch in den Playoffs kommt ihm das Eishockey dann auch noch mehr entgegen. Ja, du 20 Weltmeisterschaft gespielt, da war der ja auch kein Faktor irgendwie in den Top 6 oder als Scorer, sondern teilweise hat wirklich dann 12., 13. Stürmer. Aber ja, jetzt hat er seinen großen Moment gehabt mit den beiden Toren in diesem Spiel und Köln führt mit 3-0, kann heute Abend, Montagabend, diese Serie sweepen.
Und da sind wir direkt dann auch bei einem Flop, weil das müssen dann aus unserer Sicht natürlich auch die Bremerhavener sein. 3 Niederlagen, okay, man kann natürlich gegen Köln einzelne Spiele verlieren. Ich finde aber gerade offensiv ist das sehr, sehr dünn, was Bremerhaven da macht. 4 Tore nur in 3 Spielen. Ich frage mich, sind die doch platt? Also ich fand, vergangene Saison hat man es ja dann ganz am Ende im Finale schon gesehen. Ja, klar haben sie dann nochmal alles reingeschmissen, aber Berlin war da, finde ich, immer so den entscheidenden Tritt schneller. Jetzt frage ich mich, die Bremerhavener sind alle nochmal ein Jahr älter geworden, hatten dann ja vor allen Dingen diese ganz hektische Phase zum Ende der Hauptrunde, weil ja vorher die Eisfläche nicht bespielbar war zu Hause und Spiele verschoben werden mussten. Ich glaube, Bremerhaven hat jetzt nicht nur das Problem, dass Köln spielerisch besser ist. Ich finde, Köln wirkt auch wacher und fitter und schneller und präsenter irgendwie, ne?
Ja, ziemlich ist auf und ab schon die Hauptrunde bei den Fishtown Penguins. Hinten raus dann nochmal gerettet, aber jetzt in den Playoffs 0-3 zurück. Andererseits, es wäre so typisch Bremerhaven, wenn wir hier in der Woche sitzen und die gewinnen irgendwie 4 Spiele mit 1-0 oder 2-1. Aber es kommt in dieser Serie einfach nicht. Also ich habe es jetzt auch erwartet, nach dem ersten Spiel 5 Gegentore hätte ich schon fürs zweite Spiel mehr erwartet, dass sie da einfach besser zurechtkommen, taktisch auch besser eingestellt sind, dieses Tempo bei den Kölnerhain besser rausnehmen, haben sie nicht geschafft, nochmal 5 Gegentore kassiert. Und dann natürlich auch bitter, so ein Spiel zu verlieren dann in der Verlängerung, wo du auch wieder zurückkommst und ausgleichst. Also das war dann auch nochmal mental so ein richtiger Schlag jetzt in Spiel 3.
Ja, und ich finde, eine Zahl zeigt es ganz gut. Bremerhaven hat in der kompletten Serie bisher 57 Torschüsse. Ne? Das sind nicht mal 20 im Schnitt. Das finde ich nicht ganz so viel. Wobei man sagen muss, ich glaube, Cariallo und sein Team sind auch noch enger zusammengewachsen in den letzten Wochen und haben dieses System auch noch mehr verinnerlicht. Deswegen ist es bestimmt auch nicht einfach, gegen eine Mannschaft zu spielen, die halt von Cariallo trainiert wird. Aber nicht mal 20, das ist schon sehr wenig.
Ja, du kannst es immer in beide Richtungen drehen. Es ist natürlich auch eine starke Leistung der Kölner Haie auf jeden Fall. Und ja, ich bin sehr gespannt, wenn es dann jetzt eben klappt mit dem Halbfinale, was sehr wahrscheinlich ist, was sie dann im Halbfinale auch gegen den noch stärkeren Gegner dann einfach zeigen. Nürnberg-Ingolstadt, geilste Serie, oder?
Bisher. Ja, also, geilste Serie seit Jahren, muss man ja sagen, oder?
Ja, was hättest du gefordert? 17 Spiele einfach, Best of 17 ja. Bei den beiden? Ja. Ja, also, ist schön. Also wir haben ja schon, also ist natürlich ordentlich Pfeffer auch drin, aber so ein bisschen angedeutet. Es ist aber auch von den Spielverläufen einfach krass und überhaupt Nürnberg, die ja 0-2 zurücklagen in der Serie, in den ersten beiden Spielen schon nah dran waren. Wir erinnern uns, in Ingolstadt in die Verlängerung gekommen, dort in eigener Überzahl den Gegentreffer kassiert durch Stachowiak. Zweites Spiel war dann auch erst durch ein Empty-Net-Goal, diese umstrittene Strafe gegen Kechter. Dann auf der anderen Seite umstrittene Strafe gegen Riley Sheen in Spiel 3, Zweikampf gegen Stoa, da trifft dann Nürnberg kurz nach Ablauf des Powerplays und dann eben diese Comebacks von Nürnberg vor allem. Also in Spiel 3 waren die ja viermal hinten, 0-1, 1-2, 3-4, 4-5. Ja, und kommen trotzdem, trotzdem vier Rückstände waren es und kommen immer wieder zurück und jetzt auch in dem vierten Spiel, also die lassen sich einfach nicht abschütteln und sind da einfach so gefestigt und gewinnen dieses Ding jetzt gegen Ingolstadt und da steht jetzt 2-2.
Ja, aber auch da wieder eine Kontroverse natürlich am gestrigen Sonntag. Vor dem entscheidenden Tor der Nürnberger hatten die Ingolstädter ja kurz 6 Mann auf dem Eis. Da war die Frage, hat da jemand schon abgepfiffen? Dann in dem Fall der Linienrichter. Das ist ja die einzige Strafe, die auch der Linienrichter aussprechen darf, weil der ja auf die Wechsel achtet. Die Ingolstädter behaupten, es hätte einen Pfiff gegeben. Sie hätten dann nicht mehr so wirklich weitergespielt. Die Nürnberger sagen, wir haben keinen Pfiff gehört. Ihr habt doch gar nicht aufgehört zu spielen. Kontroverse Kiste, weil ja diese Strafzeit eben halt die einzige ist, die auch ein Linienrichter pfeifen kann und auch die ist, die nicht zwingend so lange erst dann gepfiffen werden darf, wenn die Mannschaft, die raus muss, den Puck berührt. Die kann schon vorher abgepfiffen werden. Ist es passiert? Keine Ahnung.
Ja, also ich würde auch sagen, da ist ein Pfiff zu hören vor dem Tor. Also es ist halt immer die Frage, diese Geschichte mit den Pfiffen, ja, in dem Fall ganz ungewöhnlich mit sechster Feldspieler, aber oft ja auch ist schon abgepfiffen bei einem Tor oder so oder in einer Situation. Ja. Und dann, das ist extrem schwierig, das dann im Video zu überprüfen, aber grundsätzlich, ja, also hast du eigentlich in jedem Spiel da eine Kontroverse gehabt oder fast in jedem Spiel, jetzt zumindest in 3 hintereinander bei den Toren und dann hast du natürlich auch noch, ja, diesen Hit von Alice gegen Barrett, der ja auch nochmal völlig zu Recht auch die Gemüter erhitzt, weil es einfach ein Ding ist.
Und der für mich auch 5 Minuten sind, ne? Also der knallt dem schon voll vor den Kopf und vergessen wir bitte nicht, dass Kollege Barrett nicht mal den Puck hat. Ne? Also ich tue mich immer schwer damit, Leuten dann konkret Absicht zu unterstellen, man weiß es ja nicht, aber andererseits, der beste Spieler der Nürnberger wird so aus der Serie gecheckt. Ach, da tue ich mich halt auch schwer zu glauben, dass es nur Zufall ist.
Ist jetzt die Frage, ob er aus der Serie gecheckt wird, wissen wir noch nicht. Aber
zumindest aus dem Spiel wurde er gecheckt.
Ja, genau, aus dem Spiel wurde er gecheckt, auf jeden Fall. Und auch da sage ich, also ich verstehe gar nicht, wie man da nicht 5 Minuten geben kann.
Ja, wenn man sich's anguckt, was sie ja getan haben.
Genau, das ist einfach, also dann kannst du unkorrekter Körperangriff, Interference, es ist auch Check gegen den Kopf, weil er ihn gegen den Kopf checkt, aber er hat halt einfach nicht mal die Scheibe. Also ein Spieler, es wird ein Spieler, der ins Angriffsdrittel reinfährt, gegen den Kopf zusammengefahren, der nicht mal den Puck hat, sondern Ingolstadt klärt er vorher die Scheibe. Also ja. Barrett geht ja nur drauf und versucht den Puck zu erobern und wird dann weggecheckt. Und das gegen den Kopf und er kommt nicht zurück und blutet. Also ich verstehe einfach nicht, wie das, also das ist eine große Strafe, fertig. Ja, und dann kannst du sagen, das ist ein unkorrekter Körperangriff, das ist rücksichtslos, das ist Interference, das ist Check gegen den Kopf. Gib ihm zumindest 5 Minuten, wenn man sich nicht traut, 5 plus Spieldauer zu geben. Ja, aber also, wie das 2 Minuten sein können, ich verstehe es einfach nicht. Also ich verstehe es auch nicht.
Ich verstehe es auch nicht.
Ich verstehe es auch nicht im Rahmen, man kann ja sagen, okay, ich finde es nicht gut, dass es nur 2 Minuten sind, aber es wird halt so normalerweise auch gehandhabt. Nein, das ist auch im Rahmen der Regelauslegung, sind das 5 Minuten einfach oder ist es eine große Strafe?
Absolut. Was ich ebenfalls nicht verstehe, ist, was ist denn mit dem Ingolstädter Unterzahlspiel los? Also ja, Nürnberg macht das natürlich auch gut und die haben da sehr viele Optionen, sei es Eskan irgendwie von der blauen Linie oder da gibt's ja noch diverse, McKenna schießt unglaublich und Barrett ist schnell und Stoa ist immer irgendwie giftig. Also da gibt's ja schon diverse gute Leute im Nürnberger Powerplay. Hedrick
von der blauen Linie. Also Hedrick.
Hedrick, meinte ich. Hedrick, genau. Unterzahl von 56%. Also damit wirst du aber nicht Meister, Kollege Ingolstadt.
Andererseits ist es dann auch wieder, also du hast recht, ne? Special Teams, echt ein Problem bei Ingolstadt, vor allem das Unterzahl. Aber andererseits ist es halt einfach das, was Nürnberg schon die ganze Saison macht. Also die machen halt
jetzt... Ja, die waren immer schon eine der besten Powerplay-Mannschaften der Liga, genau. Klar, keine Frage. Aber 56%, das ist ja wirklich jede zweite Unterzahl kriegst du ein Tor. Und bei so einer Serie, wo es relativ viele Strafen gibt, das geht ja nicht. Du hast jetzt in 4 Spielen 7 Unterzahltore kassiert und man könnte ja, wie du eben richtig gesagt hast, eigentlich auch noch das Siegtor in Spiel 3 dazu rechnen. Da wären es schon 8. Das sind 2 Powerplay-Gegentore pro Spiel. Das ist ein bisschen viel.
Das ist richtig viel. Nochmal, man kann es immer in beide Richtungen auslegen. Ich finde es einfach faszinierend, wie Nürnberg das, was sie die komplette Saison schon gemacht haben, jetzt gegen den Hauptrundenersten, mit Abstand Hauptrundenersten, Punkterekord für Ingolstadt, das wieder so machen. Und auch die Spieler, die in der Regular Season, in der Hauptrunde schon überzeugt haben, einfach nochmal stärker sogar spielen. Ich meine, McKenna ist einfach mit seinem Schuss eine absolute Waffe. Also das sieht man am Bildschirm schon, aber das im Stadion, der schnallt die Dinger da aufs Tor, der hat einen unfassbaren Handgelenkschuss oder einen unfassbaren Direktschuss. Und wenn du halt einfach, ja, dann hast du den Hattrick da hinten an der blauen Linie, das Powerplay auftut oder mal schnell wie in Spiel 3 2 Powerplay-Tore macht. Ne?
Am Tag der Verkündung seiner Vertragsverlängerung, das hat natürlich auch sehr schön gepasst.
Genau. Und hast einfach da viele Optionen und das funktioniert. Und sie ziehen es einfach durch und spielen das, was sie die ganze Saison schon spielen, jetzt in den Playoffs auch wieder. Und Ingolstadt nicht.
Gucken wir in die DL2, das war jetzt ein sehr langer Teil der ersten Liga, gucken wir über die zweite Liga und da müssen wir über Erik Karlsson reden. Nein, nicht Erik Karlsson spielt jetzt in der DL2.
Also klaut er mir den Check, klaut er mir den Gag.
Entschuldigung, musst du vorher ankündigen. Also ist hier der reine speyerische Karlsson-Streit und 2025 geht das auch in die nächste Runde. Aber Kollege Karlsson spielt nämlich in Ravensburg und Ravensburg lag in Spiel 6 in Landshut zurück. Nämlich mit entspannten, mit 0-2. Und dann hat der Kollege entspannte 4 Tore im letzten Drittel gemacht. Dadurch gewinnt Ravensburg das Spiel und die Serie und steht jetzt im Halbfinale.
Genauso wie Dresden und Krefeld. Und wie hast du den 3 Gedanken zu den Playoffs, die heute auch zu der DL2 ja sogar sind? Also, wenn ihr noch nicht bei Steady seid, steady.de/bisselhockey, dieser Podcast erscheint ja für alle immer am Montag und es geht nicht nur um den Podcast, sondern 3 Gedanken zum DL-Tag. Da haben wir zum Playoff-Tag, da haben wir DL mit dabei, DL2, auch DFEL, ja, kommen wir gleich dazu. Aber Dresden und Krefeld ebenfalls im Halbfinale und das heißt eben, jetzt beginnt die Saison eigentlich in der DL2. Also es ist Saisonstart.
Weil es sind ja die 4 Top-Teams, die ganze Saison dominiert haben. Kassel, Krefeld, Dresden, Ravensburg. Und dass die 4 sich jetzt treffen, ist nicht ganz überraschend. Und ich bin wirklich gespannt, wie das ausgeht. Weil ich sehe da ehrlich gesagt, klar kann man vielleicht sagen, beim einen ist es mal ein 60-40 oder ein 55-45. Aber so richtig klare Favoriten sehe ich da jetzt eigentlich nicht. Also das könnten 2 richtig knackige Serien werden.
Top in der DL2 auch Krimitschau und Kaufbeuren mit dem Klassenhalt, wobei man sagen muss, Kaufbeuren jetzt in der Serie halt 3-3, ne? Und also die hatten ja einen Spielvorsprung, dadurch, dass sie mehr als 10 Punkte Vorsprung hatten auf Selb in der Hauptrunde in diesem speziellen Modus. Also gerade so gerettet, aber sie haben sich gerettet. Und auf der anderen Seite halt dann floppt das Regensburg vom Meister jetzt in die zweite Playdown-Runde, also ins Abstiegsfinale abgestürzt ist.
Ja, schon krass. Also ich meine, klar ist ja auch immer Fluktuation, die haben auch Spieler verloren vor der Saison, aber dass man so
und
abstürzt.
Den Trainer.
Natürlich den Trainer auch, aber vom Meister zum eventuellen Absteiger, das ist schon krass, finde ich, in Regensburg, muss man sagen.
Dann schauen wir auch noch kurz in die Oberliga, weil da sind die Favoriten natürlich top, wie die sich durchgesetzt haben im Viertelfinale. Tilburg 4-0 gegen Bad Tölz, Heilbronn 4-1 gegen Memmingen, Bietigheim 4-1 gegen Leipzig und Hannover, die Scorpions 4-0 gegen Deggendorf. Heißt also ähnlich wie in der DEL2, ja, die schon die ganze Saison eigentlich gut unterwegs sind, die sind halt jetzt eben auch im Halbfinale und mal schauen, ob es da dann enger wird.
Ja, und dann machen wir jetzt noch das unterklassige deutsche Eishockey komplett. Nämlich, wir haben ja so oft jetzt in den letzten Wochen und Tagen über Ratingen gegen Dortmund gesprochen, Regionalliga NRW. Und dort stand am Freitag das entscheidende Spiel an und wieder war es ausverkauft. Und sogar, wir hatten ja schon drüber gesprochen, dass da lange Schlangen waren am Vortag. Und das Spiel war wirklich, also am Spieltag gab es überhaupt keine Tickets mehr, 3.300 Leute. Aber Ratingen hat es dann doch noch gezogen in Dortmund mit 4-1 gewonnen. Damit ist Ratingen der Meister der Regionalliga, wird aber nicht aufsteigen in die Oberliga, weil in Ratingen das Geld dafür fehlt.
Dann sind wir bei den Frauen und herzlichen Glückwunsch an Memmingen wieder. Zum dritten Mal in Serie haben sie sich den Titel geholt. 3-0 im Finale gegen Budapest. und auch top Nikki Hadraschek-Eisenschmidt, die Playoff-MVP geworden ist, also Nachfolgerin von Laura Kluge, die die letzten beiden Jahre ja in Memmingen gespielt hat und dann auch Playoff-MVP war. Jetzt ist es Nikki Hadraschek, die in der Finalserie 4 Tore geschossen hat in den 3 Spielen, jetzt im entscheidenden 3. Spiel das 3-2 und das 4-2, also auch den Game-Winner und damit den Siegtreffer zur Meisterschaft geschossen hat. Und insgesamt Memmingen natürlich, ja, im Eishockey der Frauen in Deutschland ist Maß aller Dinge. Auch 9 Spielerinnen, die schon bei der Olympia-Qualifikation mit dabei waren. Natürlich unter anderem Hadraschek, unter anderem auch Gleisner, die Kapitänin Daria Gleisner. Und top auch noch 2025 ZuschauerInnen da im 3. Spiel. Also gute Kulisse auch, würdige Kulisse für den Meistertitel der Memmingerinnen.
Und ich fand auch gut, dass das während der Magenta-Übertragung von der DEL gestern auch mal gewürdigt wurde. Ne? Da wurden zumindest Bilder gezeigt und kurz drüber gesprochen. Und klar, geht immer mehr, aber es war in den letzten Jahren auch nicht immer so, ne, dass im Rahmen einer DEL-Übertragung über die Deutsche Frauenliga gesprochen wird. Ne? Also das ist auch schon mal eine ganz gute Entwicklung. Und dann gab es ja noch in der PWHL das Duell der beiden deutschen Spielerinnen, nämlich Montreal gegen Toronto, also Sandra Abschreiter gegen Laura Kluge. Jetzt war es kein kompletter Top, denn Sandra Abschreiter hat wieder nicht auf dem Eis gestanden. Allerdings war sie zumindest auf der Bank und Laura Kluge als 13. Stürmerin hatte sie 2 Minuten noch irgendwas, muss ich gleich nochmal sagen, Eiszeit. Also natürlich würde da deutlich mehr gehen. Also wir würden uns natürlich wünschen, dass Sandra Abschreiter endlich auch mal ein Spiel bei den Victoires bekommt und dass Laura Kluge ein bisschen mehr Eiszeit bekommt. Aber zumindest war es ein Duell zweier Deutscher in der PWHL. Das gab es ja auch nicht so oft bisher. Gut, die Liga gibt es auch noch nicht so lange.
Genau, 2,27 Eiszeit für Laura Kluge, also wenig Eiszeit, aber sie ist zumindest da und es gibt zumindest diese 2 deutschen Spielerinnen. Ja, ich kann es auch nicht erklären, warum Sandra Abstreiter wirklich überhaupt gar keinen Einsatz bekommt und nicht mal ein Spiel halt zwischendrin. Ja, immer wieder auf der Bank, aber eben bis jetzt kein Einsatz in dieser Saison für Abstreiter.
Wie sehr hast du dich denn über Abby Rock gefreut?
Super geil. Also mein Lieblingstor ist ja...
Der Fallrückzieher?
Ja. Nein, mein Lieblingstor ist ja eigentlich Rückhand in Unterzahl nach dem Dick. Und dann kommt aber gleich der Michigan. Ja. Also das kommt eigentlich gleich danach.
Ja, aber ich meine, der Liga tut natürlich gut. Das sind schöne Bilder. Und also wie gesagt, Abby Rock hat ein Michigan-Tor gemacht. War es das erste der PWHL? Könnte sein, ne? Ich weiß es aber gerade, glaube ich, gar nicht genau. Und ja, das Video geht natürlich ab bei Social Media überall. Ne?
Michigan. Überragend. Es gibt eigentlich keine bessere Aktion im Eishockey, meiner
Meinung nach. Ja. Streite du dich mit deinen Nachbarn um Lieder, wenn du hier keinen Bock auf Spaß hast. Wo gucken wir denn weiterhin eigentlich mal? Gucken wir jetzt schon in die NHL?
Nein, lass mal Europa noch fertig machen, oder?
Ja, stimmt.
Aber, Europa also, noch fertig. Uwe Krupp mit Lugano.
Ja, hallo.
0-2 hinten gewesen gegen Ajoie. Und jetzt 3-2 vorne. Also schönen Lauf entwickelt und ja, ein Sieg fehlt noch zum Klassenerhalt beim HC Lugano. Nicht so schön allerdings in dieser Serie. Der Check von Valentin Pilet von Ajoie nach der Schlusssirene gegen Matthew Verboon von Lugano. Crosscheck ins Gesicht. Also auch in der Schweiz gibt es solche Aktionen.
Sylphin Snowflake, man kann auch einfach mal voll vor den Hals stecken. Ist doch cool. Ist doch Playoffs. So Männer.
Und dann Crosscheck ins Gesicht. Genau, das wollen wir.
Die gleiche, ähnliche Aktion gab es auch in Finnland, nämlich Jussu Nykänen von Tappara, hat seinem Gegenspieler dermaßen den Ellbogen in die Fresse gehauen. Also quasi so, ihr müsst euch das vorstellen, der geht zum Check an die Bande und macht dann quasi sowieso den Ellbogen nach hinten und trifft den Gegenspieler voll am Kopf und der bleibt auch benommen liegen und der Kollege ist jetzt auch für 4 Spiele gesperrt worden, was in den Playoffs ja wirklich was heißt. Also ja, es gibt immer noch Leute, die meinen, das hätte was mit Eishockey zu tun.
Und dann, also sogar noch wie du gesagt hast, also er fährt den Check und fährt den Check ja eigentlich nicht gegen den Körper, sondern hinterrücks noch mit dem Ellbogen ins Gesicht.
Also Ellbogen, so richtig, den linken Ellbogen schlägt er so richtig nach hinten aus, voll vor die Fresse. Anders kann man es leider nicht sagen.
Wenn wir gerade in internationalen Ligen sind, da vielleicht auch noch ein Top. Pardubice ist im Halbfinale, hat Budejovic gesweept und ja, da spitzen sich die Playoffs also auch schon zu. Da geht es in Richtung Halbfinale. Ihr wisst, Sparta Prag gegen Chinez ja auch eine Serie. Da führt Sparta Prag 3-1. Also mal sehen, ob es dann den Serienmeister Chinez raushaut und das dann, ja, Prag, Pardubice auf jeden Fall 2 der Kandidaten dann für den Titel.
Und Pavel Groß dann endgültig ein Denkmal vor der Halle bekommt.
Jetzt dürfen wir in die NHL.
Jetzt in die NHL. Wen überreden wir denn zuerst? Machen wir erstmal Top und Flop aus deutscher Sicht. Top JJ Peterka. drei Spiele in Folge getroffen, auch Lukas Reichel hat heute noch getroffen und Flop ist natürlich die Verletzung von Leon Dreiseite, auch Connor McDavid ist verletzt, das heißt die Oilers werden jetzt mindestens eine Woche, wie es so heißt, ohne ihre beiden Superstars auskommen müssen, haben natürlich trotzdem jetzt mal wieder ein Spiel gewonnen, aber da tut ein bisschen weh, jetzt darf man nicht vergessen, es sind wohl keine ganz so schweren Verletzungen, es geht wohl eher darum, die eher zu schonen, damit es nicht noch schlimmer wird, gerade mit Blick auf die Playoffs. Aber natürlich ist das nicht so richtig geil, wenn du ohne McDavid und Dreiseite spielen musst.
Ja, und ich bin da ehrlich gesagt immer bei diesem Day-to-Day, das sich dann nochmal verlängert und nochmal ein paar Tage mehr. Also ich weiß nicht, was da der Hintergrund ist. Also mal schauen, wann sie dann wirklich wieder zurückkommen. Aber hatten wir das nicht bei Auston Matthews auch schon mal anfangs der Saison?
Ich weiß nicht, ob du dich hier noch zu Auston Matthews äußern solltest, aber bitte, mach.
Zum Hintergrund, also Statistiken falsch interpretiert von mir zu Auston Matthews.
Ja. Zurechtgewiesen worden von Markus, sag doch, wie es ist. Nenn das Kind beim Namen.
War ja anfangs der Saison auch mal anfangs Day-to-Day und dann dauerte das doch länger. Aber wir wollen jetzt hier keine Panik verbreiten. Mal schauen, wann dann eben Dreiseitel und McDavid wieder zurückkommen.
Apropos Markus, das hätte ich ja völlig vergessen. Erinnerst du dich, dass ich letzte Woche so als Top oder ich weiß nicht, oder als Flop eins von beiden gemacht habe, dass bei Nürnberg gegen Ingolstadt alle Tore nur auf einer Seite gefallen sind und dass ich den Markus, der natürlich eigentlich eher scherzhaft darum gebeten habe, mal rauszusuchen, wann das nochmal passiert ist und was macht er natürlich? Er liefert mir die Daten, hat er mir am Wochenende geschickt. Sensationell. Also, er hat mir also geschrieben, dass 2005 die Düsseldorfer EG mal 8-2 gegen Hamburg gewann und bei dem Spiel sind alle 10 Tore auf eins der Tore gefallen. Also Markus, du bist im besten Sinne gestört, im besten Sinne wirklich. Und ohne dich wäre der Podcast hier nicht möglich. Mach bitte so weiter. Ganz, ganz, ganz fantastisch. Vielen Dank.
Das sind so Statistiken. Und jetzt noch bitte nach Wochentagen sortiert. Ja, wo da
nach Wochentagen sortiert, ja. Ja. Und welcher Markus, das wäre mal was für dich. Welcher Pfosten hat die meisten Schüsse in der DEL-Geschichte erlebt? Das würde ich gerne mal wissen. So, jetzt hast du eine Aufgabe. Ich bin gespannt, ob da was kommt oder ob du dich jetzt zurückziehst und die Fallout legst.
Kommt dann den Titel Vollpfosten. Wir waren in der NHL und schauen dann natürlich auch noch auf ein paar Teams, zum Beispiel St. Louis, die jetzt auf einmal die Aufholjagd starten. 6 Siege in Folge, Jordan Kyrou, 6 Tore auch in dieser Zeit geschossen. Immer noch bester Scorer der Liga in diesen Spielen, oder?
Ja, mit 11. Wenn wir von diesem Tag ausgehen, an dem der erste Sieg dieser aktuellen Siegesserie kam, ist Jordan Kyrou gerade der beste Scorer der NHL, nämlich dann insgesamt jetzt mittlerweile mit 11 Punkten in diesen 6 Spielen und er ist nicht der Einzige, der total auftritt in St. Louis, sondern Kollege Joel Hofer ist nämlich auch der beste Torhüter mit 95,6 Fangquote und nur einem Tor im Schnitt. Und dann gibt es ja da noch John Binnington, den man ja auch kennt. Und der gehört auch zu den Top 5 Torhütern in der Zeit in der NHL. Das heißt, St. Louis dreht jetzt langsam so richtig auf, ist jetzt auch wieder auf dem Playoff-Platz. Ich sage nicht, dass St. Louis jetzt Meister wird, aber zumindest geht es da mal wieder in die richtige Richtung, sagen wir mal so.
Es gibt auch ein paar Teams, bei denen es nicht so geil läuft. Zum Beispiel Boston, 6 Niederlagen in Serie, 6 Punkte Rückstand und das bei 3 Spielen mehr auf dem Playoff-Platz. Und es wäre das erste Mal seit 2015/16, dass sie die Playoffs verpassen. Natürlich auch eine Mannschaft, die jetzt einige Spieler dieser erfolgreichen Zeit verloren hat. Vor nicht allzu langer Zeit Patrice Bergeron und jetzt natürlich auch noch Brad Marchand, den Kapitän der Mannschaft, der getradet wurde zu den Florida Panthers. Also sieht nicht gut aus bei den Bruins aktuell.
Ja, Gegner der Bruins bei der letzten Klatsche, die sie bekommen haben, waren die Kings. Da läuft es ja nach wie vor richtig gut. Aber auch sehr gut läuft es für Kollege Taylor Hall. Der hat nämlich einen Hattrick geschossen für Carolina in Anaheim. Aber wir wollen natürlich nur über Teams spielen, bei denen es sprechen, bei denen es nicht läuft. Und das ist Columbus, eine Mannschaft, die wir sehr gelobt haben. Diese Saison, diese ganzen Widerstände, die sie hatten, generell nicht so guter Kader und trotzdem lief es sehr gut. Aber jetzt sind es 6 Niederlagen in Folge, in der Zeit auch nur 7 Tore gemacht. Und ganz düster sieht es ja bei Philadelphia aus. Es ist eh eine Katastrophensaison, erinnern wir auch uns den Streit zwischen Tortorella und Mitschkoff da auf der Bande, auf der Bank. Aber jetzt schon wieder 5 Niederlagen in Folge. Also in Philadelphia geht es auch nicht so richtig bergauf.
Das ist alles, was heute in die Top.
Wir gehen doch positiv. Einen haben wir noch. David Lewandowski. 5 Tore, 4 Vorlagen in den letzten 7 Spielen. So, je näher es zum Draft geht, desto besser ist David Lewandowski drauf. Also großen Respekt. Aber das ist natürlich alles nichts gegen Gavin McKenna. Also der Mann, der erst 2026 gedraftet wird, dann relativ sicher an Nummer 1. Also, dass der komplett am Reifen dreht, wissen wir schon länger. Aber jetzt aktuell, ich weiß gar nicht mehr, warum sich dem überhaupt noch irgendein Gegner in den Weg stellt. Also, der Junge ist ja bekanntlich erst 17 Jahre alt und das auch erst im Ende Dezember geworden, aber der steht jetzt bei 126 Punkten auf 55 Spielen. Und wenn wir alleine nur seine letzten 4 Spiele, also ich 4 Spiele nehmen, dann hat er 20 Punkte gemacht. Das sind 5 im Schnitt. Also da können wir uns auf den nächsten kommenden Superstar freuen. Gavin McKenna.
40 Spiele in Serie gepunktet, 100 Punkte.
Ja, 20 Punkte in 4 Spielen, ganz nett.
Kann man lassen.
Ja.
Das ist aber jetzt wirklich alles, was in die Tops und Flops des Eishockey-Wochenendes passt. Noch einmal der Hinweis auf unser Crowdfunding. startnext.com/WM-2025 Podcasts und Texte zur Eishockey-Weltmeisterschaft mit Stimmen von vor Ort, mit Bernd vor Ort, auch bei den Spielen der deutschen Nationalmannschaft und über das komplette Turnier covern wir eben dann die Weltmeisterschaft. Und wenn euch hier diese 10 Minuten Eishockey, heute ein bisschen länger, gefallen, Dienstag bis Freitag gibt's die auch, dazu müsstet ihr ein Abo abschließen bei Steady. steady.de/bisselhockey. Vielen Dank an Bernd Schmickerath.
Vielen Dank an die Hallen-DJs in Nürnberg und Ingolstadt.
Und jetzt kommt unser Closer.